Werbung.
Sie möchten Ihre Stromkosten senken und gleichzeitig grüner werden? Dann hören Sie gut zu. Mit einer eigenen Photovoltaikanlage können Sie genau das erreichen. Bei 1,5 Grad bei Quad Energy aus Lingen haben wir uns seit 2001 auf die professionelle Installation von Solaranlagen spezialisiert. Unsere Experten sind seit über 2 Jahrzehnten in der Branche tätig und wissen, wie man ihren eigenen grünen Strom produziert. Je mehr Strom Sie selbst erzeugen, desto weniger müssen Sie von teuren Anbietern beziehen. Das bedeutet nicht nur, dass Sie Geld sparen, sondern auch, dass Sie einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Verpassen Sie nicht die Chance, Ihre Energiekosten zu senken und die Umwelt zu unterstützen. Kontaktieren Sie noch heute 1,5 Grad bei Quad Energy aus Lingen für eine kostenlose Beratung. Besuchen Sie unsere Website unter www.quad.eu. Ich buchstabiere www.quad.eu oder rufen Sie uns direkt unter der Nummer 0591 7100 140 an. Machen Sie den ersten Schritt zur eigenen Photovoltaikanlage. Gemeinsam gestalten wir eine nachhaltige Zukunft. 1,5 Grad bei Quad Energy aus Lingen. Ihre Energie, Ihre Zukunft.
Jeder im Team hat da Herzblut reingesteckt, hat an das Projekt geglaubt.
Bis 2050 muss der gesamte Transportsektor mehr als 80% der CO2-Emissionen einsparen. Gleichzeitig erwarten wir eine Steigerung des Frachtaufkommens und des Personenverkehrs von über 50%. Das passt so nicht zusammen und deshalb braucht es innovative Lösungen.
An keiner anderen Stelle der gesamten Welt gibt es eine ähnliche Anlage, die man dafür nutzen könnte.
Transrapid. Vom Wunderwerk zur Tragödie.
Willkommen zurück bei der finalen Episode von Transrapid, vom Wunderwerk zur Tragödie. Ich bin Gerd Schade und gemeinsam haben wir in den vergangenen 4 Episoden eine Reise durch die Geschichte des Transrapid unternommen. Seit der Erfindung der Technologie in der Werkstatt einer niedersächsischen Fleischfabrik sind inzwischen knapp 90 Jahre vergangen. Das tragische Unglück im Emsland hat sich vor 17 Jahren ereignet und vor 12 Jahren endete das Projekt Transrapid auf der Teststrecke im Emsland. In Folge 4 haben wir euch bereits enthüllt, dass der Transrapid möglicherweise doch nicht ganz am Ende ist. Daher wollen wir uns in der letzten Folge die Frage stellen, hat der Transrapid noch eine Zukunft? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir das Emsland verlassen und ins mehr als 8000 Kilometer entfernte Shanghai reisen. Denn hier ist das gelungen, was in Deutschland scheiterte. Der Transrapid pendelt dauerhaft auf einer öffentlichen Strecke. Und zwar mehrfach täglich im ganz normalen Regelbetrieb. Die 30 Kilometer lange Strecke verbindet den Flughafen Pudong mit einem Messezentrum in Shanghai. Und zwar seit dem 31. Dezember 2002. Um zu verstehen, wie es dazu kam, haben wir mit jemandem gesprochen, der sowohl in Shanghai als auch im Emsland mitgearbeitet hat. Hans-Gerd Runde war schon während seines Studiums für den Transrapid tätig.
Ich habe gehört über einen Professor, dass man dort Werkstudenten sucht zur Unterstützung über den Sommer. Und dort bin ich dann, habe mich beim Pförtner gemeldet oder bin dorthin gefahren, weil ich aus Laden komme. Bin dorthin gefahren und habe gefragt, hier bin ich und könnt ihr mich gebrauchen, so ungefähr. Und dann hat er meine Telefonnummer aufgeschrieben und hat gesagt, dort wird sich jemand melden. Ja, und so ist der Ball dann ins Rollen gekommen. Und ich habe dort erst ungefähr 3 Jahre habe ich als Werkstudent dort gearbeitet. Parallel zum Studium halt. Und dann habe ich dort meine Diplomarbeit geschrieben, Diplomarbeitsthema gemacht. Und anschließend dann hat sich das so ergeben, dass eine Stelle vakant war und ich dann dort als Ingenieur anfangen konnte.
In seiner Zeit als Ingenieur hat Hans-Gerd Runde dann erlebt, was es heißt, an einer neuen Technologie mitzuarbeiten, von der niemand genau weiß, ob sie jemals wirklich eingesetzt wird.
Die Mitarbeiter an der TVE, die mussten ja auch in einer gewissen Weise leidensfähig sein, weil wir hatten ja immer nur Verträge für 1 Jahr, für 1,5. Ich glaube, den längsten Zeitraum, wo wir irgendwo einen Förderbescheid in der Schublade hatten, waren, glaube ich, 2,5 oder 3 Jahre. Und von daher wusste man nie genau, Wie lange geht es weiter? Formiert sich da irgendwas, so dass wieder Geld bereitgestellt wird? Oder sagt die Regierung oder das Verkehrsforschungs-, wie auch immer, Ministerium irgendwann mal, Leute, wir haben kein Geld mehr dafür, wir möchten es nicht mehr, wie auch immer. Und dann muss man einfach sagen, also ich denke mal, jeder im Team hat da Herzblut reingesteckt, hat an das Projekt geglaubt und sich auch über alle Maße engagiert. Und da, wir waren halt auch irgendwie so eine verschworene Truppe, die auch abends bis 12 Uhr nachts da am Fahrzeug rumgeschraubt haben, weil man nächsten Tag irgendwelche Versuche machen wollte, irgendwelche Besucher fahren wollte, wie auch immer. Und toller Teamgeist und ich glaube, hat auch jeder geholfen, dass es irgendwie vorangeht. Also die Zeit war toll, also muss man einfach sagen. Also die vom Teamgeist, vom Spirit her war es eine tolle Sache.
Wir befinden uns hier noch vor dem Unfall im Jahr 2006. Wenn ihr wissen wollt, was dort genau passiert ist, hört euch gerne die Folgen 2 und 3 an. Nach dem Unglück war für Herrn Runde aber recht schnell klar, dass es in Deutschland wohl nicht lange weitergehen wird.
Also irgendwann ist man dann ja zur Ruhe gekommen und hat sich auch im Kollegenkreis mit dem Thema auseinandergesetzt. Und da war es ganz klar so, dass wir gesagt haben, ja, dass es jetzt ganz schwierig wird, dieses System nochmal so weit voranzubringen, dass das in Deutschland eine Akzeptanz finden könnte. Und so, und es ist ja in Deutschland oder in der Politik oder ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber es ist ja so, es kommt ja meistens dann irgendwie zu einem Überschwinger, sondern man will dann alles hundertprozentig machen. Und wenn man sowas dann will, dann irgendwann, dann kann diese Technologie das auch nicht mehr leisten. Dann ist so ein Ding eigentlich tot. Und ja, ich sag mal, so ist es dann letztendlich auch gekommen, wo man einfach sagen muss, man hat dann alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen, dies und jenes und das und welches. Und nachher steht man sich dann quasi mit seinen Regularien, steht man sich fast selbst im Weg. Aber gut, das ist dann auch so gewesen, dass immer der Unfall, also ich sag mal, der Unfall war sicherlich der Auslöser dafür, dass man gesagt hat, okay, wir machen an der Stelle nicht weiter.
In Deutschland war für den Transrapid tatsächlich Endstation. Dafür ging es aber eben in Shanghai weiter. In Kooperation mit den deutschen Entwicklerfirmen wurde dort bereits 2002 ein Transrapid in den Dauerbetrieb geschickt. Viele Jahre war dort deutsche Technologie unterwegs. Inzwischen fährt ein chinesisches Modell, das aber natürlich immer noch auf den Erfindungen und Fortschritten basiert, die im Emsland gemacht wurden. Ingenieur Hans-Gerd Runde weiß, wieso China das umsetzen konnte, was in Deutschland bis dato nicht möglich war.
Also ich glaube, die Technologie ist gut oder sehr gut. Also man kann dort sicherlich viele, viele tolle Dinge realisieren. Die Chinesen hatten vielleicht das nötige Geld, den nötigen Mut und haben gesagt, komm, wir gehen jetzt das Ding an und wir bauen jetzt die Strecke zwischen Flughafen und Finanzviertel und haben aus meiner Sicht letztendlich auch bewiesen, dass dieses System funktioniert, weil man hat dort auf der Flughafenstrecke im letzter Stand eine Verfügbarkeit von um die 98%, glaube ich. Das ist ja schon nicht so ganz wenig, das ist ja schon sehr gut. Und vielleicht haben die Chinesen auch anders darüber nachgedacht oder gedacht, weil das ist nun mal ein großes Land. Man muss dort vielleicht große Strecken überbrücken. Also anders wie in Deutschland, wo ich irgendwo, ich sage mal, Nord-Süd, vielleicht maximal 1000 Kilometer. Da habe ich in China natürlich ein ganz anderes Land, größere Strecken, sicherlich auch viele Menschen, die transportiert werden müssen. Und da ist es dann vielleicht so gewesen, dass die gesagt haben, das könnte was für uns sein. Und wir fangen jetzt erstmal mit so einer Strecke an und gucken, ob das System funktioniert. Und haben da ja auch bewiesen, dass es geht. Ja, wir sind nach wie vor halt mit den chinesischen Kollegen immer noch in Kontakt. Wir haben dort auch Verbindungen über ein Projekt, was wir zusammen oder was wir für die Chinesen noch machen. Die Chinesen, die werden dieses System, glaube ich, noch vorantreiben.
Hans-Gerd Runde war selbst mehrfach in Shanghai, um Messungen an der Strecke durchzuführen. Und auch wenn der Transrapid-Betrieb nach inzwischen 21 Jahren nicht wirklich ausgeweitet wurde, glaubt er weiter an das Projekt und an die Technologie.
Die Chinesen werden dieses Step weiter verfolgen. In welcher Form sie das dann umsetzen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es besteht auch aus chinesischer Sicht vielleicht ein Interesse, der international zu vermarkten. Dass man sagt, okay, wir sind diejenigen, die ein Magnetschwebesystem bauen können. Aber Hängt natürlich auch alles jetzt so von der großpolitischen Lage ab. Wie entwickeln sich so die Verbindungen USA, China, Russland, diese ganzen Dinge. Selbst wenn, könnte ich mir vorstellen, die Chinesen das beste Magnetbahnsystem der Welt hätten, dass dann vielleicht die Amerikaner sagen könnten, also wir kaufen von den Chinesen, kaufen wir es nicht. Also weil da die politischen Rahmenbedingungen vielleicht dann nicht mehr gegeben sind, das weiß man nicht.
Geforscht wird auf jeden Fall auch weiterhin an der Technologie. Erst im Frühjahr 2021 wurde in China eine Weiterentwicklung des Transrapid vorgestellt, die bis zu 600 km/h auf die Schiene bringen soll. Das wäre noch 150 km/h mehr als der schnellste Transrapid, der je durchs Emsland gerast ist. Die Strecke Berlin-München wäre damit theoretisch in rund einer Stunde zu bewältigen. Aber auch in Deutschland wird weiter geforscht. Ein Unternehmen, das mit der Magnetschwebetechnologie den Nahverkehr und Gütertransport neu denken will, ist die Firmengruppe Max Bögel. Sie hat übrigens auch schon am Transrapid mitgearbeitet. Andreas Rau ist Teamleiter für das Produktmanagement des Transportsystems namens TSB. Er hat uns erklärt, was sein Projekt vom Transrapid unterscheidet.
Der Transrapid ist ein Magnetschwebebahnsystem, konzipiert für den Hochgeschwindigkeitsverkehr. Das heißt, Geschwindigkeiten größer 500 Kilometer pro Stunde und möchte somit schnelle Verbindungen zwischen weit auseinanderliegenden Orten herstellen. Wir verfolgen mit dem Transportsystem Bögel eher die Nahverkehrsanbindungen, wie man das beispielsweise von Straßenbahnen, U-Bahn oder auch der S-Bahn kennt, und möchten hier für städtische Räume und ländliche Räume Anbindungen für den täglichen Verkehr liefern.
Getestet wird das System auf zwei Versuchsstrecken, eine davon in Deutschland und eine in China. Das TSB soll in Zukunft schneller und umweltfreundlicher als vergleichbare Systeme sein.
Neben den beiden Test- und Demonstrationsstrecken durften wir 2021 eine Demonstrationsstrecke im Hamburger Hafen für den Gütertransport aufbauen. Im Rahmen eines Förderprojektes des Bundesverkehrsministeriums haben wir hier für den ITS World Congress in Hamburg eine Demostrecke in Steinwerder hergestellt und konnten hier auch zeigen, wie schnell sich eine solche Strecke aufbauen lässt. Wir hatten hier gerade einmal von der Planung über die Genehmigung bis zum Bau und der Inbetriebnahme 4 Monate Zeit, um das Ganze zu bewerkstelligen und auch zu zeigen. Für zukünftige Anwendungen wurden bereits mehrere Machbarkeitsstudien durchgeführt, beispielsweise in München, wo sich die umliegenden Landkreise und die Stadt München intensiv mit verschiedenen Strecken beschäftigt haben, auf denen das TSB zukünftig eine alternative Lösung bieten könnte. Ich sage hier bewusst eine alternative Lösung, da wir uns nicht als Ersatz für Straßenbahn, U-Bahn und S-Bahn sehen, sondern als sinnvolle Ergänzung dort, wo diese Systeme sich etwas schwerer tun in der Realisierung. Das heißt, gerade bei den eben geschilderten Situationen wie bewegtem Gelände oder sehr enge Bauräume, da sehen wir ein großes Potenzial, mit dem TSB die bestehenden Netze zusätzlich zu ergänzen. Im Güterverkehr sehen wir den Einsatz eher in der Verteilung von Gütern auf kürzeren Strecken. Wir sind auch hier kein Wettbewerb zur konventionellen Bahn, zielen nicht auf den Transport über längere Strecken ab, sondern auf die Feinverteilung. Das bedeutet, mit der Bahn werden beispielsweise Container über sehr lange Strecken transportiert, kommen dann zentral an Logistikhubs an und müssen von dort weiter verteilt werden. Dafür könnte man sich das Transportsystem Bögel in der Cargo-Variante vorstellen, aber auch vor allen Dingen für die Verteilung zwischen Terminals, wie man das beispielsweise im Hafen kennt. Dort kommt auf den kurzen Strecken bisher lediglich der LKW zum Einsatz. Und hier könnte auf stark frequentierten Routen zukünftig das TSB diese Transportaufgabe übernehmen. Darüber hinaus könnte mit dem TSB auch eine Verbindung zu sogenannten Hinterland-Hubs entstehen. Das bedeutet, die Verkehre, die derzeit in den Hafengebieten entstehen, verlagert man weiter ins Hinterland, sammelt die Güter dort zentral und transportiert sie dann sehr emissionsarm in die Häfen, die heute sehr dicht schon an bewohnten Gebieten dran liegen oder sogar in den Zentren der Städte. Deswegen ist das Ziel, den Lkw-Verkehr nach außen zu verlagern und dann mit dem TSB die Container in den Hafen zu transportieren.
Das TSB soll anders als der Transrapid eher kurze Strecken bedienen und im Nah- und Güterverkehr funktionieren, so wie man es von der Bahn kennt, auf Schienen an der frischen Luft. Das ist ein wichtiger Faktor, denn in Ostfriesland wird gleichzeitig an einer Weiterentwicklung der Magnetschwebebahn geforscht, für die Luft eher ein Hindernis ist. Professor Dr. Walter Neu von der Fachhochschule Emden-Leer erklärt uns, was es mit dem sogenannten Hyperloop auf sich hat.
Ein Hyperloop ist eigentlich eine uralte Idee, die schon mehr als 100 Jahre alt ist, einen Transport ohne Luftwiderstand durchzuführen. Das hört sich jetzt etwas schwierig an, wenn wir in einer normalen Atmosphäre sind. Wir brauchen die auch zum Atmen. Aber ich kann natürlich eine druckfeste Kabine machen, so wie wenn man in einem Flugzeug sitzt und in 10 Kilometern Höhe fliegt, macht man das eigentlich auch nur, um den Luftwiderstand zu reduzieren. Und genau das wollen wir auf den Erdboden holen, um mit der Geschwindigkeit, mindestens der Geschwindigkeit eines Flugzeuges, und dem Komfort der Bahn auf der Erde zu reisen, also so eine Kabine eines Flugzeugs in eine Röhre hineinzunehmen, diese Röhre in einen Druckbereich zu bringen, der einer Flughöhe von mehr als 40 Kilometern entsprechen würde und damit den Luftwiderstand wegnehmen. Luftwiderstand erfahren wir im täglichen Leben an vielen Stellen. Wenn wir mit dem Fahrrad fahren, wenn wir einfach gegen den Wind anlaufen, muss man dafür Kraft aufwenden und das kostet Energie. Wenn wir mit dem ICE fahren, mit 250 Stundenkilometer, dann muss der ICE ungefähr 83% der gesamten aufgewendeten Energie dazu aufbringen, diese Luft zur Seite zu schieben. 83%. Und diese Energie kann kein Mensch wiedergewinnen. Die ist verloren. Und genau das wäre der Vorteil, den wir mit Hyperloop haben. Wir können diese 83% Energieverluste vermeiden und die Energierückgewinnung aus der Fahrdynamik heraus, also aus der bewegten Masse, die wir wieder abbremsen, das in elektrische Energie umzuwandeln. Das kann man mit einer Effizienz von bis zu 95%. Das heißt, wir können fast alle Verluste vermeiden mit der Technologie Hyperloop.
Diese Technologie, die nach Einschätzung von Walter Neu auf eine Reisegeschwindigkeit von 600 bis sogar 800 km/h abzielen wird, soll nun auch auf eine Teststrecke gebracht werden. Und wie ihr euch bestimmt erinnert, gibt es da ja noch die alte Transrapid-Strecke im Emsland. Die soll zwar auf den Rückbau vorbereitet werden, steht aber noch nahezu vollständig.
Für uns ist das ein wahrer Glücksfall, gerade hier in der Gegend und in der Region. Denn die Infrastruktur, die dort errichtet worden ist für die Magnetschwebetechnologie, kann man mit relativ geringem Einsatz aufrüsten zu einer Hyperloop-Strecke. Das heißt, der Fahrweg kann genauso erhalten bleiben. Auf den Fahrweg müsste eine Röhre aufgesetzt werden, die wir evakuieren können. Und dann haben wir die Chance, weltweit als einzige eine Versuchsanlage zu haben, in der wir die Hyperloop-Technologie nicht nur erforschen können, sondern in denen wir den Dauerbetrieb realisieren können. Und das mit zwei ganz wichtigen Komponenten, nämlich einmal einer Weiche, um in eine Kurve hinein und hinausfahren zu können, in der Nord- und in der Südschleife, und eine Kurvenfahrt zu realisieren. An keiner anderen Stelle der gesamten Welt gibt es eine ähnliche Anlage, die man dafür nutzen könnte. Die größten Investitionen sind in dieser Anlage schon getätigt worden. Der Rückbau ist eigentlich beschlossen und im Moment in der Schwebe. Und unser Vorschlag wäre, die Kosten, die dort schon angefallen sind, nutzbringend für unsere klimafreundliche Zukunft zu nutzen.
Kann die Transrapid-Strecke im Emsland also eine Renaissance erleben? Professor Dr. Neu und sein Team arbeiten auf jeden Fall daran, müssen aber auch noch Hürden überwinden.
Die Situation ist etwas komplexer, weil die gesamte Anlage auf gepachteten Grundstücken errichtet worden ist, sodass sehr viele Eigentümer betroffen sind, die aber alle einer weiteren Nutzung in Richtung Hyperloop positiv gegenüberstehen. Der Betreiber der Anlage, Intis und IABG, tun das gleichermaßen. Die Gemeindelaten, der Landkreis Emsland, unterstützen das nach Kräften und würden sich sehr darüber freuen, wenn wir dort Hochtechnologie wieder aufbauen würden. Das Land Niedersachsen unterstützt das Ganze auch. Dann kommt die nächste Stufe. Das Bundesverkehrsministerium ist der Eigner der Anlage und bestimmt über die Nutzung dieser Anlage. Und an der Stelle sind wir in Arbeit, um das Ganze auch tatsächlich in der Bundesrepublik als neue Transportmodalität nutzen zu können. Aber Hyperloop ist kein deutsches Projekt, sondern Hyperloop wäre ein Projekt, was man eigentlich EU-weit mindestens denken müsste, also deutlich über die Grenzen Deutschlands hinaus. Das heißt, wir sind außerdem aktiv innerhalb der Europäischen Kommission bzw. der Europäischen Community, um dort ein Förderkonsortium zu etablieren, was über mehrere Länder hinweg Hyperloop-Technologie auch tatsächlich fördern würde. Der Nukleus davon wäre in der Tat Laten, um das Ganze dort zu realisieren und um eine Evaluierungs- und Zertifizierungsanlage zu haben, damit man mit Hyperloop auch sicher von einem Land ins andere reisen kann.
Klingt ja schon danach, als ob bald eine neue Art von Magnetschwebebahn ins Emsland zurückkehrt. Dafür müsste die Strecke aber natürlich auch bestehen bleiben und das ist gar nicht so sicher. Wir haben mit dem Geschäftsführer der Intis gesprochen, also der Firma, die das Testgelände betreibt. Dr. Ralf Effenberger hat uns erklärt, warum auch das Interesse der Hyperloop-Forscher erstmal nichts an den Rückbauplänen ändert.
Weil wir sagen, wir werden aus dem Rückbauszenario nicht aussteigen, bevor sich nicht mindestens ein Projekt durchfinanziert hat mit Versuchsbetrieb auf der TVE. Weil wir können natürlich niemandem zumuten, insbesondere nicht dem deutschen Steuerzahler, sozusagen weil die Rückbaukosten werden ja auch vom Bund übernommen, dass wir sozusagen grundlos eine Verzögerung des Rückbaus unterstützen. Wenn sich in den kommenden Jahren, und die Zeichen stehen recht gut, eine oder mehrere Nachnutzungspotenziale endlich so weit entwickeln, dass auch die Finanzierung steht, dann haben wir uns darauf verständigt, zu sagen, dann reden wir auch mit dem Bund, ob aufgrund der Potenziale, die diese Nachnutzungen für unsere Gesellschaft letztlich liefern, weil es sind ja Transportsysteme oder Energiegewinnungssysteme, Erzeugungssysteme, dass man dann darüber redet, ob man sozusagen den Rückbau an der Stelle aussetzt und zu einem späteren, noch zu vereinbarenden Zeitpunkt wieder aufnimmt. Das ist die Strategie. Also Projekte mit Potenzial, darüber reden, ob man an einer Stelle mit dem Rückbau stoppt. Was natürlich sehr ungünstig wäre, wenn wir inmitten des Rückbaus der Fahrwegträger sind, dann ist es für Nachnutzungsprojekte natürlich zu spät. Das heißt, es muss vorher geschehen.
Also, ob die Strecke wirklich bestehen bleibt und die Heimat des Hyperloop werden kann, hängt wohl hauptsächlich von der Finanzierung ab. Aber, das hat zumindest Walter neu geschätzt, wenn alles gut läuft, könnte die erste Hyperloop-Strecke in Europa innerhalb der nächsten 10 Jahre entstehen. Dafür braucht es aber natürlich auch den politischen Willen, der beim Transrapid ja häufig vermisst wurde. Durch den Klimaschutzaspekt und die neuen Technologien könnte das inzwischen aber anders aussehen. Dazu haben wir auch Jens Giesecke befragt. Er stammt aus Sögel im Emsland und ist stellvertretender Vorsitzender im Ausschuss für Verkehr und Tourismus des EU-Parlaments.
Bis 2050 muss der gesamte Transportsektor mehr als 80% der CO2-Emissionen einsparen. Gleichzeitig erwarten wir eine Steigerung des Frachtaufkommens und des Personenverkehrs von über 50%. Das passt so nicht zusammen und deshalb braucht es innovative Lösungen. Kluge Technologien für Waren, aber auch für Personen. Wenn wir den Flugverkehr in Europa reduzieren wollen, dann braucht es keine Verbote, sondern echte Alternativen. Ich sehe für Technologien wie den Transrapid oder den Hyperloop echte Chancen. Und die Teststrecke in Laten bietet hier optimale Voraussetzungen, um in einen breiten Testbetrieb zu gehen. Die Europäische Union wird noch in diesem Jahr ihr Regelwerk für den Hyperloop vorlegen.
Und mit diesem Ausblick sind wir am Ende unseres 5-teiligen Podcasts angelangt. Jetzt wisst ihr, wie es um den Transrapid und die Magnetschwebebahntechnologie steht und wie es möglicherweise mit ihr weitergehen kann. Diese 5 Folgen sollten euch mit den wichtigsten Informationen zum Transrapid und seiner Geschichte versorgt haben. Als Redakteur der NOZ werde ich das Thema aber natürlich weiterverfolgen. Vielleicht hören wir uns auch irgendwann in diesem Podcast wieder, wenn es mehr über die Technologie und die Zukunft des Reisens zu berichten gibt. Abonniert also gerne diesen Podcast und wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung. Bis dahin erst einmal vielen Dank fürs Zuhören. We'll be right back.
Das Podcast-Team für den Transrapid sind Moderation und Redaktion Gerd Schade, Redaktion Florian Görres, Koordination Bastian Rabeneck, Postproduktion Clint Kahl. Transrapid, vom Wunderwerk zur Tragödie, ist ein Podcast von NOZ MHN Medien.